Ich möchte auch alle ganz herzlich grüßen hier in unserer Bibelstunde, wo wir uns ja weiter mit dem ersten Petrusbrief beschäftigen. Wir haben uns gestern Abend schon etwas mit Kapitel 3 beschäftigt und heute Morgen dann eigentlich mit den Schlussversen in diesem Kapitel. Ich möchte allerdings im Anschluss noch einmal darauf zurückkommen, weil es doch einige gibt, die wahrscheinlich interessiert sind, was dieser Abschnitt uns zu sagen hat. Wir wollen heute Abend dann aus dem 4. Kapitel lesen. Da schreibt der Apostel: Da nun Christus für uns im Fleische gelitten hat, so waffnet auch ihr euch mit demselben Sinne. Denn wer im Fleische gelitten hat, ruht von der Sünde, um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Lüsten der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Denn die vergangene Zeit ist uns genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben, indem wir wandelten in Ausschweifung, Lüsten, Trunkenheit, Festgelagen, Trinkgelagen und frevelhaften Götzendienereien, wobei es sie befremdete, dass ihr nicht mitlaufet zu demselben Treiben der Ausschweifung und lästern euch, welche dem Rechenschaft geben werden, der bereit ist, Lebendige und Tote zu richten. Denn dazu ist auch den Toten gute Botschaft verkündigt worden, auf dass sie gerichtet werden möchten, dem Menschen gemäß nach dem Fleische, aber leben möchten, Gott gemäß nach dem Geiste. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine inbrünstige Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Seid gastfrei gegeneinander ohne Murren, je nachdem ein jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dienet einander damit als gute Verwalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es aus der Kraft, die Gott darreicht, auf dass in allem Gott verherrlicht werde durch Jesum Christum, welchem die Herrlichkeit ist und die Macht, in die Zeitalter der Zeitalter. Amen. Wir haben im 3. Kapitel ja eine besondere Belehrung, an die wir uns gestern Abend erinnert haben. Und zwar sagt der Apostel Petrus hier etwas, was wir oft nur ganz, ganz schwer verstehen, weil es einfach mit unserem Denken gar nicht so in Übereinstimmung zu bringen ist. Und zwar sagt er, dass es durchaus der Wille Gottes sein kann, auch für Gutes tun zu leiden. Ich sagte schon, wenn wir die Frage stellen würden, was ist der Wille Gottes, dann würden alle spontan sofort sagen, der Wille Gottes ist, dass alle Menschen errettet werden. Ich sagte auch und erinnerte auch an die andere Stelle, die wir im Thessalonischer Brief finden, das ist Gottes Wille, eure Heiligkeit. Aber wir merken, hier geht Petrus noch einen Schritt weiter. Er sagt, das kann durchaus möglich sein, dass es dem Willen Gottes entspricht, dass wir einen Leidensweg gehen, selbst für Taten und für ein Verhalten, das eigentlich Anerkennung finden müsste. Wir sehen also, wie wichtig es ist, dass wir in allen Lebensumständen, durch die wir gehen müssen, doch immer wieder die Frage stellen, was ist der Wille des Herrn? Und man kann das nicht einfach automatisch beantworten, was der Wille des Herrn ist. Das setzt eine echte, tiefe Prüfung voraus. Und ich glaube noch etwas. Es setzt wirkliche Gemeinschaft voraus. Nur aus der Gemeinschaft heraus wird auch diese Kenntnis kommen, in der Bereitschaft, wirklich einen Weg zu gehen, der uns nun unserem Fleische ganz und gar nicht gefällt. Der Apostel erinnert dann an den Herrn Jesus. Wir sagten schon, wir haben das in diesem Brief sehr oft, dass er bei diesen Aussagen dann unmittelbar auf das zu sprechen kommt, was der Herr durchlebt hat. Diese Hinweise auf den Herrn finden wir fast in jedem Kapitel. Denken wir an Kapitel 1, in dem ihr wisset, ihr seid nicht erlöst durch Silber und Gold, sondern durch das kostbare Blut eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Oder wenn ihr in Kapitel 2 von den Knechten oder Sklaven redet, dann erinnert er auch daran, dass der Herr Jesus das größte Vorbild gerade in dieser Leidensbereitschaft gewesen ist. Sein Leiden wird sogar hier in Kapitel 2 in seinem vorbildlichen Charakter gesehen, euch ein Beispiel hinterlassend, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolget. Aber hier haben wir jetzt einen anderen Gedanken, denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten. Er hat tatsächlich für Sünden gelitten, aber nicht für seine, weil er keine hatte. Er hat für unsere Sünden gelitten. Sein Leiden war ein stellvertretendes Sühneleiden. Und das wird hier besonders herausgestellt und betont. Die Einmaligkeit seines Leidens. Wir haben uns heute Morgen schon daran erinnert, dass gerade der Hebräerbrief diese Einmaligkeit mehrmals wiederholt. Ich glaube, es ist 7-mal. Und in dieser Einmaligkeit den Beweis für die Vollkommenheit sieht. Denn was wiederholt werden muss, ist ja nicht vollkommen. Was absolut vollkommen ist, ist einmalig. Einmalig und einzigartig. Und so war das mit dem Erlösungswerk des Herrn. Einmal gelitten für die Sünde. Der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führe. Wir haben uns auch daran erinnert, es geht nicht nur um Vergebung. Es geht in der tieferen Bedeutung um Gemeinschaft. Um uns wieder zurückzuführen. In die Gemeinschaft und in die Verbindung mit Gott. Wobei wir aber mit Recht sagen dürfen, dass nicht nur das alte Verhältnis wiederhergestellt wurde, sondern ein ganz neues. Also um es einmal ganz im Klartext zu sagen, Menschen, die erlöst worden sind durch den Herrn Jesus, die das erlebt und erfahren haben, kommen nicht mehr in die Stellung, in der Adam vor dem Sündenfall gewesen ist, sondern in eine viel höhere. Zuvor bestimmt zur Sohnschaft, für sich selbst. Wir merken hier diese Steigerung in diesem Heilshandeln Gottes. Gott wollte uns noch etwas viel, viel Größeres schenken, als das, was er damals schon dem ersten Menschen anvertraut hat. Dann kommt der Apostel noch einmal auf den Herrn selbst zu reden, und das ist wohl die Einleitung auch zu den nachfolgenden Belehrungen. Wir haben uns auch daran erinnert, ich möchte es doch noch einmal wiederholen, dass man gerade aus diesen nachfolgenden Versen bis heute oft ganz falsche Schlussfolgerungen gezogen hat aus dem, was der Apostel Petrus hier eigentlich sagen wollte. Er sagt hier, er ist dem Fleische nach getötet worden, getötet nach dem Fleische, aber lebendig gemacht nach dem Geiste. Nun, der Jesus ist in den Tod gegangen. Er musste seinen Leib, um mit anderen Bibelstellen zu reden, auf den Altar Gottes legen. Er hat sich selbst durch den ewigen Geist Gott geopfert. Er wurde begraben. Aber am dritten Tage ist er auferweckt. Er ist aus dieser Macht des Todes herausgekommen. Wir wissen, dass die Bibel einmal von der Auferstehung und von der Auferweckung redet. Aber hier sagt er, lebendig gemacht nach dem Geiste, es könnte auch durchaus übersetzt werden, durch den Geist. Paulus sagt das übrigens auch im Römerbrief, Kapitel 8, und sieht hier auch den Beweis unserer Auferstehung. Es ist sehr interessant, immer diese Verbindung zu sehen, wenn er sagt, wenn der Geist dessen, der Christum aus den Toten auferweckt hat, in euch ist, und das ist er, dann wird der, der Christum auferweckt haben, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Der Apostel spricht, man könnte sagen, mit einer sehr überzeugenden Logik. Genauso wie wir das in 1. Korintherbrief Kapitel 15 finden, wo es einige Leute gegeben hat, die behauptet hatten, es gibt überhaupt keine Auferstehung. Und Paulus sagt, wenn das stimmen sollte, dann ist Christus auch nicht auferstanden. Mit anderen Worten, die Auferstehung des Herrn Jesus ist der Beweis, dass es eine gibt. Und wenn es eine Auferstehung für den Herrn Jesus gegeben hat, dann gibt es auch eine Auferstehung für uns. Wir sehen, der Beweis liegt immer in dem wunderbaren Werk des Herrn Jesus begründet. Lebendig gemacht nach dem Geiste, in welchem er auch hinging, im Geiste. Und predigte den Geistern, die im Gefängnis sind, welche einst ungehorsam waren, als die Langmut Gottes harrte in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in welche wenige, das ist 8 Seelen, durch Wasser gerettet wurden. Zunächst einmal die Auslegung, wie sie allgemein bekannt ist und wie man das oft hinstellt, dass der Herr in das Totenreich gegangen ist, und dass er dort allen Toten gepredigt hat. Das ist eine sehr weit verbreitete Auslegung. Aber wir haben uns auch heute Morgen schon daran erinnert, dass sich bei einer solchen Auslegung doch manche Frage stellt. Zum Beispiel die erste Frage, welchen Sinn soll eine solche Verkündigung überhaupt haben? Denn wir sind überzeugt, und die Bibel sagt das auch, dass Entscheidungsmöglichkeiten nach dem Tode nicht mehr gegeben sind. Die Bibel redet nie von einer Entscheidung nach dem Tode, sondern immer von Entscheidungen vor dem Tode. Ich erinnere nur an das Wort unseres Herrn, obwohl es auch noch viele andere Stellen gibt, wo der Baum hinfällt, bleibt er liegen. Die Entscheidung muss in diesem Leben fallen. Von daher ist die Frage berechtigt, welchen Sinn sollte eine Verkündigung dann im Totenreich haben? Die zweite Frage ist vielleicht in diesem Zusammenhang noch aufschlussreicher. Wenn der Herr Jesus tatsächlich ins Totenreich gegangen ist oder wäre, um dort zu predigen, warum hat er nur zu denen gepredigt, die in den Tagen Noahs ungehorsam gewesen sind? Denn als der Jesus ins Totenreich ging, da waren ja alle, die vielen unzählbaren Menschen dort, die ungehorsam waren, nicht nur in den Tagen Noahs, sondern von Adam angefangen bis zu dem Augenblick, wo der Herr Jesus gestorben ist. Unzählbare Menschen, die ungehorsam wohl alle an diesem Ort des Todes sind. Warum hat er nicht allen gepredigt? Warum nur diesen wenigen, die in den Tagen Noahs ungehorsam gewesen sind? Ich denke, diese Aussagen sind wohl so zu verstehen. Im Geiste ging der Herr Jesus schon durch Noah damals hin und predigte den Menschen. Wir haben uns auch an eine Stelle erinnert, die Petrus tatsächlich zitiert, und zwar im ersten Kapitel, dass der Geist Christi in den Propheten wirksam gewesen ist. Und dieser Geist ist heute wieder wirksam, nachdem der Herr Jesus in die Herrlichkeit gegangen ist. Denn der Heilige Geist ist der Sachwalter. Dieses Wort Sachwalter bedeutet eigentlich, der die Sache des Herrn Jesus übernommen hat. Man könnte sogar von einem Vertreter reden. Der Jesus ist in der Herrlichkeit des Himmels und der Heilige Geist hat diese Aufgabe, die der Herr damals auf dieser Erde hatte, nun übernommen. Zunächst wirkte er durch die Apostel, durch seine Zeugen und heute wirkt er durch dieses Wort. Es ist die Wirksamkeit Gottes, die wir alle erleben und erfahren dürfen. Und ich denke, darum geht es auch hier dem Apostel Paulus, dem Apostel Petrus, uns das deutlich zu machen. Der Geist wirkte schon vorher und der Geist wirkt heute auch. Und sein Ziel ist es, Menschen zu überführen. Und sein Wunsch ist es, dass Menschen errettet werden. Aber in diesen Aussagen liegt auch eine sehr wichtige Belehrung, die besonders für die in diesem Brief angesprochenen von Bedeutung war. Natürlich auch für uns. Denn sie waren damals doch eine Minderheit. Wenn wir von dem Gedanken ausgehen, dass es Menschen waren, die aus dem Judentum kamen, die den Herrn Jesus angenommen hatten, es war tatsächlich eine Minderheit. Aber wir sind auch eine Minderheit. Die Gläubigen werden immer eine Minderheit sein, gemessen an der Masse. Und da kann man sehr leicht mutlos werden. Und deshalb sagt Petrus, das seht in den Tagen Noahs, wie viele waren das? 8 Seelen. Eine ganz verschwindend kleine Gruppe von Menschen, die bereit waren, ihre Zuflucht zu nehmen in der Arche. Und in der Arche wurden sie tatsächlich hindurch gerettet. Denn das Gericht wurde vollzogen durch das Wasser. Als damals die Wasser über die Erde kamen, war das das Gericht Gottes. Und dieses Gericht führte zum Tod der Menschen. Und das Wasser, was den Tod der Menschen herbeiführte, trug einen Noah in der Arche, in eine neue Welt. Das ist mit wenigen Worten gesagt, der Sinn dieser Belehrung. Welches Gegenbild auch euch errettet. Und das ist die Taufe. Der Apostel sagt also, seht, das, was Noah erlebt hat, so hindurch gerettet zu werden in dem Gericht, das habt ihr auch erlebt. Denn das, was damals über die Welt kam, kam später über den Herrn Jesus. Denn diese Aussage steht in Verbindung mit Vers 18. Wir sollten das nie übersehen. Hier haben wir unmittelbare Bezugnahme auf das, was in Vers 18 steht, denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führe. Das Gericht wurde an ihm vollzogen. Und in ihm sind auch wir gleichsam mitgerichtet worden. Und das ist nach dem Römerbrief die tiefere Bedeutung der Taufe. Der Apostel stellt, da hat die Frage, Römer 6, oder wisst ihr das nicht? Dass so viele auf Christum getauft worden sind, Die sind in seinen Tod getauft worden. Vielleicht ist auch noch die einleitende Aussage in diesem Zusammenhang von Bedeutung. Denn Paulus spricht von der Sünde, die mächtig geworden ist. Und da ist die Gnade noch überschwänglicher geworden. Es ist das gewaltige Ergebnis. Mit anderen Worten, die Gnade ist viel, viel größer wie die mächtige Sünde. Und dann geht Paulus auf eine Schlussfolgerung ein, von der man allerdings sagen muss, dass sie nicht geistlich, sondern fleischlich ist. Wir haben übrigens das im Römerbrief sehr oft, dass Paulus solche Einwände macht, vielleicht könnte man es einmal so sagen, so menschliche Denkweise. Auch hier, an dieser Stelle, wo er von der Taufe redet, gibt es eine solche Denkweise, indem man sagt, wenn das so ist, wenn die Gnade immer größer wird, da wo die Sünde mächtig ist, dann kann man ja noch mehr sündigen und dann wird die Gnade ja noch größer. Das wäre jetzt Logik, menschliche Logik, fleischliche Logik. Und Paulus sagt ja, das stimmt nicht. Das sei ferne. Also so darf man die Dinge nicht sehen. Und dann kommt die Aussage mit der Taufe, indem er sagt, oder wisst ihr das nicht? Ihr seid doch im Blick, was den alten Menschen betrifft, der noch mehr sündigen will, im Tode Jesu Christi zu Ende gekommen. Der alte Mensch, der immer sündigen will, weil er sündigen muss, ist doch mit Christus gestorben. Und die ihr euch taufen ließet, und das gehört am Anfang immer selbstverständlich zusammen, Glaube und Taufe. Ihr habt das ja sinnbildlich zum Ausdruck gebracht. Ich bin mit Christus gestorben, bin mit ihm begraben. Der Apostel gebraucht sogar im Römerbrief Kapitel 6 ein Wort, das eigentlich noch mehr zum Ausdruck bringt. Und zwar könnte man dieses Wort auch übersetzen mit verwachsen. Die beste Erklärung hierzu wäre vielleicht eine Veredlung. Nun, hier ist man auch auf dem Lande, die kennen das, wenn man so einen Baum veredelt. Das verwächst miteinander. Das bildet eine Einheit. Es gibt manche Obstbäume, da kann man das überhaupt nicht feststellen. Oder nur sehr schwer. Wo die eigentliche Veredlungsstelle liegt. So ist das miteinander verwachsen. Und das ist eigentlich der Sinn dieser Stelle. Paulus sagt, ihr seid mit dem Christus verwachsen. Ihr bildet jetzt eine Einheit und zieht daraus eine Schlussfolgerung. Denn wenn wir mit ihm im Tode so verwachsen worden sind, dann sind wir es notwendigerweise auch in seiner Auferstehung. Mit anderen Worten, dann sind wir in eine unlösbare Verbindung gekommen. Wir teilen alles mit dem Christus. Sein Leben ist unser Leben. Sein Tod ist unser Tod. Seine Auferstehung ist unsere Auferstehung. Und wenn man den Epheserbrief hinzunimmt, dann geht der Apostel noch einen Schritt weiter und sagt, sein Verherrlichtsein im Himmel ist unser Verherrlichtsein im Himmel. Das ist die Stellung. Nun werden manche natürlich jetzt einwenden und sagen, ja, das ist klar. Aber wie sieht das in der Praxis aus? Nun, in der Praxis sieht es oft anders aus. Darüber sind wir uns alle im Klaren. Und das ist das, was die Bibel auch lehrt. Stellung und Zustand. Wobei es unser Ziel sein muss, dass es zu einer Übereinstimmung kommt. Aber das setzt dann Kampf voraus. Das setzt dann diesen geistlichen Kampf voraus. Und ich denke, das steht dann auch mit dem in Verbindung, was in Vers 4 steht. In Kapitel 4 steht. Da haben wir nun die Praxis, wie das verwirklicht werden muss und wie es verwirklicht werden soll. Wir sind eins gemacht worden mit dem Christus. Auch hier bei Petrus wird die Taufe nicht so lehrmäßig gesehen, wie wir das bei Paulus finden, Römer 6, ebenso Kolosserbrief, Kapitel 2 und auch im Galaterbrief, Kapitel 3. Sondern hier haben wir mehr auch die praktische Seite, indem der Apostel sagt, welches Gegenbild euch errettet, das ist die Taufe, nicht ein Ablegen der Unreinigkeit des Fleisches, sondern das Begehren eines guten Gewissens vor Gott. Es ging um ein gutes Gewissen vor Gott. Und wie bekommt man ein gutes Gewissen vor Gott? Nur durch den Glauben, nicht durch die Taufe. Es gibt viele Menschen, die stützen sich auf äußere Formeln. Aber da bekommt man nie ein gutes Gewissen. Gerade der Schreiber des Hebräerbriefes sagt das. Weil gerade der jüdische Gottesdienst nur durch Formen, zeremonielle Handlungen bestimmt wurde. Aber der Schreiber des Hebräerbriefes erinnert später daran, das Gewissen kam nie völlig zur Ruhe. Trotz dieser vielen Vorschriften, die es im Alten Testament gegeben hat. Die vollkommene Ruhe des Gewissens oder das gute Gewissen gab es nur aufgrund des Erlösungswerkes Jesu Christi. Und das ist auch hier der Sinn. Dass er sagt, wenn wir uns der Taufe unterziehen, dann tun wir das in einer bestimmten Absicht. Wir möchten zur Ruhe kommen. Das Gewissen möchte zur Ruhe kommen. Aber es kommt nicht zur Ruhe durch die Taufe. Es kommt zur Ruhe durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Und in der Taufe erinnern wir uns daran, dass Christus für uns gestorben und auferstanden ist. Die Taufe ist nur ein Bild, die den Sinn hat, uns an das vollkommene Erlösungswerk Jesu Christi zu erinnern. Denn das sagt der Apostel hier auch, wenn er darauf hinweist, durch die Auferstehung Jesu Christi. Und wenn er auferstanden ist, dann muss notwendigerweise das Nächste folgen. Und das ist die Verherrlichung. Gott ließ nicht zu, dass sein Frommer die Verwesung sehe. Er hat ihn auferweckt. Aber er hat ihn nicht auferweckt, um ihn wieder auf diese Erde zurückzusenden, damit er dieses Werk auf dieser Erde fortsetzen sollte. Er wurde nach seiner Auferstehung nur von einigen Gläubigen gesehen. Die Welt hat ihn nie gesehen. Die Ungläubigen haben ihn gar nicht gesehen. Sie waren auch in völliger Unkenntnis über all diese Dinge. Sie wurden belehrt, sie wurden unterrichtet darüber, aber sie lehnten das alles ab. Der Jesus wird auch der Welt einmal sichtbar werden. Aber dann wird er als Richter kommen. Das sagt die Bibel ganz klar. Er erschien einigen, nur einigen, seiner Jünger und derer, die auf seiner Seite standen, und dann kehrt er zurück in den Himmel. Das war der Plan Gottes, den Sohn zu erhöhen, den Menschensohn, ihm einen Platz zu geben, ihm alles zu unterwerfen, welcher in den Himmel gegangen zur Rechten Gottes ist, in dem Engel und Gewalten und Mächte ihm unterworfen sind. Nach dieser Stelle hier darf man also durchaus die Schlussfolgerung ziehen. Im Himmel ist ihm schon alles unterworfen. Aber auf der Erde noch nicht. Das sagt der Schreiber im Hebräerbrief. Jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Und wir haben uns auch heute Morgen schon daran erinnert, man könnte manchmal tatsächlich irre werden, wenn man das Treiben in dieser Welt sieht. Wie die Macht der Finsternis immer aggressiver sichtbar wird, in Erscheinung tritt. Aber auch das entspricht durchaus diesen Ratschlüssen Gottes. Denn Paulus spricht zum Beispiel davon, dass nicht nur das Geheimnis des Christus offenbar werden musste, sondern er spricht auch davon, dass das Geheimnis der Gesetzlosigkeit offenbar werden muss. Und dieses Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist die völlige Offenbarung der Sünde in dieser Welt, verkörpert eben in der Macht des Antichristen. Und das kommt. Und mit Riesenschritten, so könnte man sagen, gehen wir dieser Zeit entgegen. Da nun Christus für uns im Fleische gelitten hat, der Apostel kommt wieder zurück, auf das, was er schon in Vers 18 gesagt hat. Christus ist einmal der Gerechte für die Ungerechten gestorben, um uns zu Gott zu führen. Man könnte sagen, er kommt immer wieder auf diese Tatsache zurück, weil das die entscheidendste Tatsache ist. Da nun Christus für uns im Fleische gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit demselben Sinne. Ja, und was bedeutet das? Mit demselben Sinne. Nun, ich denke, hierzu wäre es vielleicht gut, wenn man jetzt weiter im Römerbrief nachlesen würde, denn da haben wir dann tatsächlich die Ergebnisse. Was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Und dann kommt Paulus genau zu dieser Feststellung, auch ihr. Wir sind auch mit Christus gestorben. Also muss jetzt eigentlich unser Leben dem Herrn gehören. Die Zeit müsste zu Ende sein, wo wir unsere ganze Kraft, unser ganzes Denken und Sinnen auf das fleischlich Vergängliche richten. Ihr seid doch neue Menschen geworden in Christus. Das ist mit anderen Worten eigentlich der Sinn dieser Belehrung hier. Einige Schwierigkeit bereitet vielleicht der nächste Satz, denn es heißt, denn wer im Fleische gelitten hat, ruht von der Sünde. Persönlich glaube ich, damit will der Apostel sagen, wenn ihr dem Fleische nachgebt, eurem alten Menschen, dann leidet ihr nicht. Ihr leidet nur, habt Schwierigkeiten, wenn ihr Nein sagt. Lieben, wenn wir einwilligen in die Sünde, dann leiden wir ja gar nicht. Und das ist der Kampf. Vielleicht ein praktisches Beispiel einmal, das auch etwas mit der Situation dieser Gläubigen hier in Verbindung steht. Und das wird im Hebräerbrief deutlicher. Warum hatten die Hebräerchristen Schwierigkeiten und Leiden? Weil sie auf der Seite des Herrn Jesus stand. Geht eindeutig aus diesem Brief hervor. Sie wurden ungeheuer angegriffen von ihren geistlichen Führern, die Pharisäer, die Rabbiner, von ihren eigenen Familienangehörigen. Und es war durchaus im Sinne einiger Gläubiger, dass sie sich mit der Frage beschäftigt haben, wäre es nicht besser, wenn man einfach wieder zurückging zum Judentum? Dann hörten sofort diese Leiden auf. Ich sage dieses, hätte natürlich dann andere gegeben. Aber die hätten aufgehört. Man hätte ihnen nie mehr irgendwie zugesetzt. Die Pharisäer wären zufrieden gewesen. Wenn die wieder zurückgekommen wären, sag's einmal reumütig, und hätten gesagt, wir haben uns geirrt, der Jesus ist doch nicht der Messias. Ich bin überzeugt, die wären sogar mit Freuden aufgenommen worden. Da hätte es keine Leiden gegeben. Aber gerade weil sie das nicht hatten, deshalb litten sie und deshalb ruhten sie von der Sünde. Das heißt, die Wirksamkeit der Sünde wurde nicht deutlich, oder die Sünde kam jetzt nicht zum Vorschein. Und das ist wohl der Sinn dieser Stelle. Und so ist es auch in unserem Leben, obwohl die Situation, in der wir stehen, anders ist. Aber ich denke, wir erkennen, warum es dem Apostel geht. Wenn wir einen Weg mit dem Herrn Jesus gehen, dann müssen wir damit rechnen, dass es Leiden und Schwierigkeiten gibt. Aber dann stehen wir auch auf dem richtigen Wege. Wenn wir es nicht tun, dann haben wir die Leiden nicht, aber dann kommt der Wille des Fleisches. Und was aus dem Fleisch hervorkommt, das ist Sünde. Das vermag Gott nicht zu gefallen. Wir haben also hier tatsächlich die praktische Verwirklichung einer Haltung oder einer Stellung, von der Paulus sagt, ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen in dem Christus. Ich denke, die nächsten Verse machen das auch deutlich, wenn er hier sagt, denn die vergangene Zeit ist uns genug, den Willen der Menschen, der Nationen vollbracht zu haben. Er sagt, seht, schaut doch einmal in euer Leben. Was war das für ein Leben, bevor ihr in die Nachfolge des Herrn getreten seid? Er sagt es ja auch hier in Vers 2. Um die im Fleisch, das heißt, solange wir in diesem Leben sind, noch übrige Zeit nicht mehr den Lüsten der Menschen, sondern dem Willen Gottes leben. Und dann sagt er das, schaut doch einmal in euer Leben hinein. Wie lange habt ihr so den Willen der Nationen verwirklicht in eurem Leben? Wenn man einmal daran denkt, vielleicht waren einige, die sich mit 30 Jahren bekehrt haben, andere haben sich vielleicht mit 50 Jahren bekehrt. Manche waren vielleicht, die sich mit 70 Jahren bekehrt haben. Ich sage nur einmal ein Beispiel. Dann sagt der Apostel, seht, 70 Jahre habt ihr für die Welt gelebt. Wie wenig Zeit bleibt noch übrig, für den Herrn zu leben? Überleg doch einmal. Und das sind tatsächlich Überlegungen, die wir anstellen müssen. Und diese Überlegungen kommen immer stärker, je älter man wird. Denn irgendwie kann man ja etwas ausrechnen, welch eine Lebensspanne noch zur Verfügung steht. Wenn man jetzt einmal von rein biblischen Aussagen ausgeht, das Leben des Menschen wird 70, wenn es hochkommt 80, dann kann man sicher ausrechnen. Wenn man 80 ist, dann ist alles das, was kommt, wie ein Bruder einmal sagt, nur noch Überstunde. Wir sehen also, es ist genug. Die Zeit, die wir für die Welt gelebt haben, es müsste uns eigentlich, besonders uns Ältere, mit einem heiligen Schrecken erfüllen, wenn wir über diese Worte nachdenken. Bei jungen Leuten kann man das noch verstehen, die sagen, ach, ich bin erst 20, wenn ich jetzt vom biblischen Alter ausgehe, habe ich immerhin noch 60 Jahre. Aber wir Ältere müssten uns doch eigentlich wirklich ernstlich fragen, nutzen wir diese ganz kurze Lebensspanne noch aus? Wobei das andere natürlich auch noch hinzukommt, dass keiner von uns weiß, ob wir überhaupt noch den morgigen Tag erreichen. Darum heißt es auch im Hebräerbrief heute. Und diese Aussage übrigens wird nicht zu Ungläubigen gesagt. Wir wenden die Aussage immer auf Ungläubige an oder sehr oft. Aber im Hebräerbrief stimmt das nicht. Der Schreiber des Hebräerbriefs redet die Gläubigen an und sagt, heute, wenn ihr seine Stimme höret, verhärtet eure Herzen nicht. Und dann kommt er auf das Beispiel damals, wo Israel in der Wüste war und wo sie durch Sünden, durch Ungehorsam und Unglauben den Herrn verunehrt haben. Wir sehen also, wie wichtig es ist, dass wir dieses Wort auch so etwas auf unser persönliches Leben übertragen. Es ist uns genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben. Manche werden natürlich jetzt einwenden und sagen, Ja, aber das waren doch Juden, die hier angesprochen wurden. Und hier wird gesagt, sie hätten den Willen der Nationen getan. Nun, wenn man einmal aufmerksam die alttestamentlichen Schriften prüft, dann wird man genau das bestätigt finden, was hier Petrus sagt. Es gibt einige prophetische Stellen, es würde natürlich zu weit führen, jetzt darauf einzugehen, wo die Propheten dem Volke Israel tatsächlich den Vorwurf machen, dass ihr Verhalten noch schlechter ist wie das der Nationen. Es gibt Aussagen, zum Beispiel im Propheten Jesaja, wo Israels Zustand als noch schlechter beschrieben wird wie Sodom. Merken wir, wie tief Israel das Volk Gottes gesunken war. Und so war es auch damals, als der Herr auf dieser Erde war. Der Zustand im Volke war zum Teil schlechter wie bei den Nationen. Denken wir nur an jenen römischen Hauptmann, der zu dem Herrn Jesus rief oder ihm die Nachricht geben ließ, mein Knecht ist krank. Und als der Jesus sich anschickte und wollte ihn besuchen, da sagte er, du brauchst gar nicht in mein Haus zu kommen. Ich bin ja auch ein Vorgesetzter und ich habe auch Macht. Ich brauche nur zu sagen, mach das, dann machen die das. So kannst du das auch. Dir ist alle Gewalt gegeben. Da heißt es sogar, der Jesus verwunderte sich. Einen solchen Glauben habe ich nicht in Israel gefunden. Das war ein großer Glaube. Und wenn man die ganze Situation einmal etwas berücksichtigt, dann empfindet man das auch. Welch ein großer Glaube bei diesem Heide, bei diesem Römer vorhanden war. Er respektiert die Macht des Herrn Jesus, die damals noch gar nicht so offenbar war. Aber er war schon davon überzeugt, der ist der Messias. Der hat die Macht. Es ist genug, dass wir den Willen der Nationen getan haben. Und worin bestand der Wille der Nationen? In Ausschweifung, Lüsten, Trunkenheit, Festgelage, Trinkgelage, frevelhaften Götzendienereien. Aber jetzt sollten wir einmal einen Augenblick doch in die Gegenwart gehen und uns fragen, wo sind diese Dinge heute besonders zu finden? Wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, in den Ländern, die man als sogenannte christliche Länder bezeichnet. Da ist das. Es gibt viele Völker, die mit dem Christentum nie oder kaum in Berührung gekommen sind, wo, wie manche sagen, so primitive Religionen sind. Da findet man das nicht. Zumindest nicht in dem Ausmaß, wie in den sogenannten christlichen Völkern. Wenn wir zum Beispiel Römer 1 einmal vergleichen mit dem, was Paulus später im Timotheusbrief sagt, dann muss man die erschütternde Feststellung machen, dass der gleiche Zustand, der in Römer 1 beschrieben wird, darum hat Gott sie dahingegeben, in einem verworfenen Sinne zu tun, was sich nicht geziemt. Später im Timotheusbrief auf die angewendet wird, die den Namen haben, dass sie leben und sind tot. Auf die Christenheit. Fast genau die gleichen Sünden und genau das gleiche Verhalten, was hier auf die Heiden angewendet wird, wird dort auf die christliche Welt angewendet. Es ist genug. So haben wir einmal gelebt. Und jetzt sollten wir uns dem Herrn zur Verfügung stellen. Das ist wohl der Sinn dieser Aussage und die Belehrung, wobei es sie befremdet, dass ihr nicht mitlaufe zu demselben Treiben der Ausschweifung und Lästern euch. Nun, das wird die Welt immer befremden, wenn man anders ist, wenn man nicht mitläuft, wenn man nicht mitmacht. Leben, wir wissen, wie vieles heute an sündigem Treiben in dieser Welt vorhanden ist. Und da müssen wir auch ein ganz klares Nein sagen. Leben, gerade das ist oft so schwer. Leben, Ja sagen ist auch schwer. Aber aufgrund der persönlichen Erfahrung habe ich festgestellt, dass Nein sagen oft noch schwerer ist. Aber dazu müssen wir uns auch durchringen, weil es einfach unsere Stellung erfordert. Denn was hat Christus mit Bileam zu tun? Was hat der Gläubige mit dem Ungläubigen zu tun? Der Götzenaltar mit dem Altar Gottes. Wir merken also, das ist eine ganz klare Notwendigkeit, gerade in unserer heutigen Zeit. Das Nicht-Mitmachen und Mitlaufen wird zu Schwierigkeiten führen. Es wird sie einmal befremden, so sagt er, und andererseits wird es dazu führen, dass sie natürlich lästern, weil wir das nicht tun oder uns verleumden. Und das gehört dann alles zu unserem christlichen Glaubensleben. Aber wir wissen, und das sagt der Apostel dann hier abschließend, welcher dem Rechenschaft geben werden, der bereit ist, Lebendige und Tote zu richten. Ein ganz markantes Wort, das Wort bereit. Dieses Wort kommt, glaube ich, im Petrusbrief 3-mal vor. Bereit. Er spricht von der Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Also die Errettung wird offenbar, sie ist schon bereit. Aber auch das Gericht ist schon bereit. Und wir sagten uns gestern schon, wenn es nicht gekommen ist, dann ist das nur Langmut, nur Gnade Gottes. Weil Gott einfach nicht will, dass jemand verloren geht. Er ist schon bereit zum Richten. Er tut es noch nicht. Und manche Leute ziehen daraus ganz falsche Schlussfolgerungen. Und das erlebt man immer wieder. Und das ist eine Taktik des Teufels. Denn viele Menschen sagen, wenn es einen Gott gibt, dann kann er das gar nicht zulassen. Dann muss der sofort reagieren. Und Gott tut das nicht. Und da zieht der Mensch ganz falsche Schlussfolgerungen. Indem er sagt, wenn Gott diese Sünde nicht sofort bestraft, dann ist Gott tolerant. Dann duldet er ohne weiteres auch die Sünde. Merken wir, wie falsch die Schlussfolgerungen der Menschen sind. Kein Empfinden, dass Gott auch langmütig und geduldig ist. Denn wenn Gott sofort das Gericht immer vollzogen hätte, säß keiner mehr von uns hier. Das war Langmut Gottes. Sie harrte schon in den Tagen Noahs. Mit welch einer Langmut hat Gott Israel getragen durch die Jahrhunderte und durch die Jahrtausende. Und was sagt der Jesus, als er auf dieser Erde war? Wie oft habe ich versucht, dich zu sammeln, wie eine Henne ihre Küchlein sammelt. Und du hast nicht gewollt. Wie groß war die Langmut Gottes, nachdem man den Sohn Gottes durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geheftet hatte, ihnen doch noch die Chance zu geben durch das Zeugnis des Heiligen Geistes und durch das Evangelium. Wie lange hat es gedauert, bis die Römer kamen und Jerusalem in Schutt und Asche gelegt haben. Das waren noch viele Jahrzehnte. Alles Beweise seiner Langmut. Und in dieser Langmut handelt Gott auch heute noch. Aber einmal wird auch Gottes Langmut zu Ende sein. Und dann wird er richten, die Lebendigen und auch die Toten.